Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, mit Ihnen heute einen Teil Ihrer Tagung begehen zu dürfen. Ich finde es sehr schade fast, dass ich jetzt die Diskussion durch meinen Vortrag jetzt etwas unterbreche, weil das genau das Thema ist, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Ich komme von der Gesellschaft für Risikoberatung, die jetzt so seit knapp 20 Jahren genau in diesem Bereich unterwegs ist. Und wenn ich im Bereich der Anästhesie-Intensivmedizin sehe, unsere Datenlage, die wir haben so eine Datenbank, die über unser Mutterunternehmen geführt sind, wo so um die 170.000 Anspruchsstellungen drin sind. Und im Bereich der Anästhesie-Intensivmedizin sind es etwa so 13.000 Anspruchsstellungen. Dann finden Sie da relativ viel wieder, was wir heute gehört haben, aber nur zum Teil auch die Spitze eines Eisbergs, weil viel mehr passiert, als wie nachher zu einer Anspruchsstellung und zu manifesten Schaden führt. Und Sie werden an bestimmten Stellen, obwohl ich jetzt mehr praxisorientiert in dieses Thema, wie verhält sich die Organisation, wenn es etwas schief gegangen ist, eintauchen möchte, dass Sie aber viele Anschlusspunkte auch zu dem wahrscheinlich sehen werden, was mein Vorredner angesprochen hat. Gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen mit dem Thema Behandlungsfehler und Schaden umzugehen. Eindrucksvoll war für mich, als mein Kollege, der Kollege Gaussmann, der heute eigentlich hier vorgesehen war, aber leider terminlich verhindert war, aus einer Reise aus China wiederkam und dort aus einer Klinik berichtete, dass dort Schutzräume für Ärzte als Strategie gegen Behandlungsfehlervorwürfe eingerichtet sind, spezielle Sicherheitskräfte dort zur Verfügung stehen, weil dort nach einem Behandlungsfehler es häufig handfest zugeht. Sie sehen das unten auch mit dieser Überschrift von US Today, wo es letztendlich darum gab, dass es in 2012, glaube ich, 6 Tote, 26 schwerstverletzte Ärzte gegeben hat in solchen Auseinandersetzungen um Behandlungsfehlervorwürfe. Der Umgang mit Fehlern im Gesundheitswesen mit Sicherheit ein Punkt, den man eben nicht nur über das Thema Versicherung abhandeln sollte, sondern der ganz viel mit diesem Teambezug zu tun hat, der eben auch schon mal angesprochen wurde. Und was ich sehr angenehm wahrgenommen habe, so als Ihre Tagung hier losging, dass Sie sich so wie eine Familie auch verhalten, sich persönlich ansprechen, sich persönlich gut kennen. Und der Umgang mit Fehlern in der Familie ist vielleicht ein gar nicht so schlechtes Beispiel, wie wir auch im Umgang mit Patienten mit Fehlern umgehen sollten, mit Transparenz, mit Offenheit, mit dem gemeinsamen Bestreben, das Beste aus der Situation zu machen. Eigentlich Punkte, die wir für uns im, glaube ich, familiären Umfeld uns auch gut vorstellen können. Jetzt hat das Thema Anspruchstellung oder wie geht man mit einem Schaden um, viel natürlich mit dem Patienten zu tun und mit der Qualität und mit der Qualitätswahrnehmung. Und wir kennen alle dieses Modell der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Aber wie geht der Patient damit um? Und ich finde, die Untersuchung, die der Kranich aus Hamburg mal gemacht hat und sein Resümee daraus, eigentlich relativ zielführend. Er hat gesagt, Patienten beurteilen nicht die Ergebnis, sondern die Erlebnisqualität. Und das hat auch viel mit dem Umgang mit Schaden zu tun. Das Erleben, wie gehen wir als professionell im Krankenhaus Arbeitende mit dem Thema Fehler, mit dem Thema als Endprodukt eines Fehlers vielleicht Schaden. Wir haben ja gehört, zum Glück bei weitem nicht jeder Fehler, wenn wir dieses James-Riesen-Modell da bemühen, führt zu einem Schaden. Aber als Spitze, wenn es zu einem Schaden kommt, wie gehen wir damit um und wie erlebt der Patient diesen Umgang damit? Und ist das für die Organisation eine deeskalierende oder eine eskalierende Vorgehensweise, die uns die Möglichkeit eben entweder eröffnet, mit dem Patienten weiter zusammen an dem bestmöglichen Ergebnis zu arbeiten, da wären wir wieder bei der Ergebnisqualität, oder ist das etwas, wo wir, weil Fehler natürlich, und das ist auch erstmal gut so, etwas sind, was uns unangenehm ist, dass wir aber dann doch eher eine Barriere ziehen und keinen offenen Umgang mit Fehlern, insbesondere auch in der Kommunikation haben. Und ich möchte wichtige Aspekte zum Verhalten im Schadenfall Ihnen mal anhand einzelner Punkte hier vorstellen. Da haben wir so eine App, die man da auch nutzen kann, weil es tatsächlich im Krankenhaus erleben wir ganz häufig in unseren Risikoaudits, die Mitarbeiter, insbesondere die nachgeordneten Mitarbeiter, überhaupt keine weiteren Schulungen haben, sowohl wie verhält man sich formell im Schadenfall, aber insbesondere auch zu ihrer sozialen Kompetenz im Bereich der Kommunikation mit Patienten. Und da sind doch wichtige Hinweise, die man immer wieder braucht und wir werden gleich zum Ende auch nochmal über die Plattform Patientensicherheit hier in Österreich und das Aktionsbündnis Patientensicherheit in Deutschland kurz sprechen, wo es ja Unterlagen und Untersuchungen gibt, die einem da hilfreich sein können. Wenn wir beim Gespräch mit dem Patienten sind, dann ist ein ganz wichtiger Punkt mit Sicherheit, dass aktiv das Gespräch mit dem Patienten nach einem Schaden zu suchen. Weil viele Patienten, wenn wir jetzt gerade unsere Schadendatenbank, die ich eben angesprochen habe, ansehe und sehe, die Fälle, die dann auch zu einer strafrechtlichen Anspruchstellung geführt haben, da ist ein großer Teil dabei oder der größte Teil dabei, wo der Patient plötzlich das Gefühl hatte, gemieden zu werden, dass man intransparent mit ihm umgegangen ist, dass er keine Informationen mehr plötzlich gekriegt hat, fast in Anführungszeichen wie ein Aussätziger behandelt wurde. Und im Bereich der Intensivmedizin können Sie, die werden gleich auch nochmal mit hier hinzutreten, natürlich auch die Angehörigen natürlich dort integrieren. Also das aktive Gespräch suchen mit dem Patienten, mit den Angehörigen, wichtiger, ganz wichtiger Punkt, frühzeitig einen gemeinsamen Weg einzuschlagen und nicht gegeneinander den Weg führen zu wollen. Das Gespräch mit dem Patienten ist natürlich wichtig, dass es gut vorbereitet ist, dass alle Aspekte, die jetzt zum Schaden geführt haben, soweit sie unmittelbar verfügbar sind, auch vorrangig sind, vorhanden sind. Problem ist schon auch, Sie können sich nicht unheimlich viel Zeit lassen, sondern Sie müssen auch zeitnah das Gespräch mit den Beteiligten suchen. Und dabei ist es natürlich wichtig, den Patienten dabei ernst zu nehmen und auf ihn einzugehen, weil er hat eine andere Sichtweise klassischerweise von dem, was da medizinisch gelaufen ist. Das wird er zum großen Teil nicht vertieft verstehen können. Für ihn ist wichtig, was sind die Konsequenzen, was ist die Prognose, was ist für seinen weiteren Lebensweg daraus als Resultat bedeutsam oder nicht. Auch die Einbeziehung gerade der hierarchischen Strukturen für den Patienten ein wichtiges Thema. Wir reden heute viel von dass wir nicht mehr den Paternalismus im Krankenhaus haben, dass wir sozusagen auf Augenhöhe partnerschaftlich mit dem Patienten umgehen. Das kann man mit Sicherheit, insbesondere was die Fachlichkeiten angeht, sehr unterschiedlich sehen. Aber sicherlich gerade auch in kritischen Situationen wird vom Patienten sehr wohl wahrgenommen, wer mit ihm über ein Problem redet. Und das dadurch, dass der Primar dort erscheint, dem Ganzen auch eine Bedeutung gegeben wird, im Sinne, uns ist wichtig, mit dir dieses Problem zu lösen und gemeinschaftlich dieses Problem anzugehen. Dann der offene Umgang damit. Es gibt immer wieder die Vorstellung, hören wir immer wieder in Audits, wir dürfen mit dem Patienten hier gar nicht über das, was passiert ist, sprechen. Das stimmt so nicht. Sie dürfen kein Schuldeingeständnis begehen, komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, aber Sie dürfen sehr wohl das, was passiert ist, darstellen und das sollten Sie auch und das offen und vollständig, soweit Sie Kenntnis dazu haben. Die Scheibchenmethode, immer das nur preiszugeben, das wird nachher auch nochmal in dem Kontext mit Pressearbeit kommen, immer scheibchenweise etwas verlautbaren zu lassen, was eigentlich zu dem Zeitpunkt dann sowieso schon bekannt ist, führt nur dazu, dass Misstrauen entsteht und eine solche Situation dann tatsächlich eskaliert. Und natürlich ist es ganz wichtig, auch Emotionen zu zeigen, auch Bedauern zu zeigen, sich auch zu entschuldigen, wenn man einen entschuldigungswerten Grund dort hat. Das hat nichts mit dem Thema Haftungszusage zu tun, sondern das ist erstmal etwas, wo natürlich ein Bedauern für einen Fehler, der zu Konsequenzen für den Patienten führt, geäußert werden darf. Die Zusage zur Haftung ist was ganz anderes. Das ist, wenn Sie sagen würden, wir übernehmen die Kosten, wir übernehmen die Haftung für das, was passiert ist, das sollten Sie tunlichst nicht tun. In Deutschland haben wir eine besondere Situation. Mittlerweile durch Veränderungen im Versicherungsrecht dürften Sie dort sogar sagen, wir sind in der Haftung, wir geben ein Schuldeingeständnis ein, aber mit einem großen Problem, deshalb gilt das genauso in Deutschland, was ich hier gesagt habe, bitte kein Schuldeingeständnis machen, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es gar keine Kausalität zu dem, was vorgefallen ist, zum Schaden gab, hat der Patient aber durch die Person jetzt ein Schuldeingeständnis und dann trägt nicht mehr die Versicherung den Schaden, sondern dann wird der Anspruch an einen direkt gestellt. Also bitte keine Zusagen zur Haftung erstellen. Dann natürlich die vollständig nachvollziehbare Dokumentation, Gedächtnisprotokolle, Ähnliches wichtig, weil man nicht ausschließen kann, obwohl wir sagen müssen, es nicht wahrscheinlich ist, wenn Sie frühzeitig auf den Patienten zugehen, dass es eben zu einem juristischen Nachspiel, insbesondere strafrechtlichen Nachspiel, kommen kann. Zum Umgang mit den Angehörigen gilt natürlich das Gleiche, der offene, transparente Zugang, dass man nach Möglichkeit in der Intensivmedizin durchaus ja problematisch in Anwesenheit des Patienten, soweit er ansprechbar und geschäftsfähig ist, dieses Gespräch führt, dann auch verlässliche Informationen den Angehörigen zu geben, wie auch insbesondere der weitere Verlauf sich darstellen wird. Und hier auch, wie wir es gerade schon hatten, das Thema der Dokumentation. Was mir insbesondere, gerade auch unter dem Teamverständnis, das eben geäußert wurde, im Bereich der Intensivmedizin ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch nicht nur den Patienten im Auge haben müssen mit den Konsequenzen aus dem Schaden heraus, sondern wie man heute neudeutsch sagt, der Second Victim, auch der betroffene Mitarbeiter, der dort eine entsprechende Belastung hat. Wir sind im Krankenhaus alle angetreten, Krankheiten zu heilen, Leiden zu lindern und eben nicht den Patienten zusätzlich zu schädigen, sodass das tatsächlich für jeden, der dann auch in einem Schaden beteiligt ist, etwas ist, was eine große moralisch-ethische Belastung darstellen kann. Und deshalb ist es wichtig, auch im Team die Möglichkeit zu geben, diese Punkte offen zu kommunizieren. Das hat natürlich viel mit der Fehlerkultur, die eben auch schon mal angesprochen hat, zu tun, bereit zu sein, im Team darüber zu sprechen. Da ist meine Wahrnehmung in den Audits tatsächlich auch und aus meiner eigenen Vergangenheit im Bereich der Intensivmedizin, dass in den Teams auf den Intensivstationen da die Bereitschaft in der Regel relativ groß ist. Größer, wie ich es in anderen Bereichen im Klinischen häufig wiederfinde, weil sie eh schon sehr eng zusammen pflegerisch, physiotherapeutisch, ärztlich arbeiten. Identifizieren Sie die Einsatzfähigkeit von Betroffenen, weil nach schweren Ereignissen vielleicht auch, wir haben das eben in den Ausführungen gehört, es gibt auch Todesfälle, die da zu beklagen sind, diese Belastung so sein kann, dass ein Mitarbeiter erstmal nicht mehr dienstfähig ist. Und da sollte eine Aufmerksamkeit natürlich zu sein, wie gehe ich mit Ihnen damit um und wie kann ich gegebenenfalls auch psychologische Hilfe anbieten, um dem Team oder Einzelnen den Umgang mit dem, was passiert ist, zu erleichtern. Und das kann auch sein, dass daraus überlegt werden muss, was Sie zum Teil in Intensivstationen ja auch schon implementiert haben, dass es Supervisionsmöglichkeiten gibt, als Einzel- oder als Teamsupervision, wie dann Teams auch mit diesen Belastungen und diesen Ereignissen umgehen. Gegebenenfalls auch eben, das ist im Sinne der Supervision auch eine externe Unterstützung im Bereich der Moderation, gegebenenfalls auch in der Kommunikation mit den Patienten und mit den Angehörigen. Häufig erleben wir noch, dass, obwohl jeder eigentlich weiß aus der klinischen Praxis, dass Fehler im Krankenhaus passieren und dass die auch in den Schaden münden, dass das Verhalten im Schadenfall aber nicht strukturiert vorbereitet ist. Dazu gehört einerseits im Prinzip etwas wie ein Handout, was Mitarbeiter als kurze Checkliste haben sollten, wenn ein Schaden passiert, wie verhalte ich mich, woran muss ich denken. Das ist die Kommunikation mit dem Patienten. Das ist aber ganz genauso beispielsweise die Vorgehensweise bei einer Beschlagnahme, dass ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, worauf ich zu achten habe, weil zum Glück das ja nicht die Regel oder eine Routinesituation ist. Aber in diesen Situationen die Mitarbeiter gegebenenfalls kurzfristig sowohl unter einer psychischen Belastung stehen, andererseits aber auch formelle Abläufe zu bewältigen haben. Und was auch ein Thema sein kann, wir haben eben das London-Protokoll bzw. das Modell von James Reason schon in dem Vortrag gesehen, wie ein Fehler entsteht, in Anführungszeichen. Da sind eben viele Beteiligte. Das ist das Individuum, das ist aber auch viel systemische Ursachen an einem Fehler. Und da kann es durchaus in schweren Schadenfällen insbesondere richtig sein, durch eine Root-Cause-Analysis, durch eine detaillierte Systembetrachtung dieses Fehlers herauszuarbeiten, was ursächlich an Gründen für einen Fehler entstanden ist, weil das wissen wir sowohl von Patienten wie auch von Mitarbeitern nach Fehlern, die eben zu manifesten Schäden, insbesondere schweren Schäden geführt haben, dass ein ganz wichtiger, ganz entscheidender Motivationsfaktor bei denen ist, das soll nicht nochmal passieren. Wir wollen daraus lernen, dass das nicht nochmal passiert. Da ist auch gerade beim Patienten in einem ganz geringen Maß, gerade nur in den Fällen, wo es eben eskaliert durch eine schlechte Kommunikation mit dem Patienten, da gibt es Situationen, wo so etwas im weitesten Sinne wie Rache eine Rolle spielt, die dann auch zu einer strafrechtlichen Würdigung unter Umständen führt. In den ganz allermeisten Fällen ist es neben dem gemeinsam jetzt das Beste aus der Situation machen, gerade der Punkt zu verhindern, dass sich soweit ein Schadenereignis nochmal wiederholt. Und dazu kann es wichtig sein, dass man wirklich da systemisch das Ganze aufarbeitet, ist auch gerade für belastete Mitarbeiter immer wieder ein Thema, wo sie dann einen anderen Umgang mit dem Ereignis finden, weil sie durchaus ja bei schweren Ereignissen die Situation haben, dass Mitarbeiter durchaus auch suizidal belastet sein können. Hier nur ganz kurz zu dem Umgang mit Problemen in Richtung des Versicherers. Natürlich ist wichtig, gerade wenn eine Anspruchstellung im Raum steht, gerade wenn strafrechtliche Vorwürfe im Raum stehen, den Versicherer umgehend einzubinden. Da sind Fristen zu wahren, sowohl gegenüber dem Versicherer wie auch gerichtlich gesetzte Fristen und auch Pflichten, die umgehend umzusetzen sind. Das Ganze wird man in der Regel nur umsetzen können, wenn man sich zeitnah nach Rücksprache mit dem Versicherer eines Rechtsbeistandes versichert. Dieses Thema will ich gar nicht weiter ausführen. Da gäbe es noch ein paar andere Punkte zu, die man berücksichtigen sollte, die aber eher jetzt in dem formaljuristischen Bereich liegen. Was mir aber nochmal wichtig ist, wäre der Umgang mit Presse. Weil das etwas ist, was mittlerweile in ganz vielen Fällen zu Problemen führt, dass eben die Öffentlichkeit zum Teil auch durch Angehörige aufmerksam gemacht, dann die auf einen solchen Schadensfall, auf solchen Krisenfall eingehen und das nutzen. Da zusammenfassend kann man nur sagen, seien Sie auch dort transparent. Nutzen Sie die Chance, Ursachen, Hintergründe des Ereignisses aus Ihrer Sicht frühzeitig darzustellen, bevor die Presse mit Informationen kommt, die sie an Ihnen vorbei erhalten hat. Steuern Sie selbst den Umgang damit und versichern Sie sich auch fachlicher Unterstützung. Der Umgang mit der Presse, das ist typischerweise nicht unbedingt etwas, was ärztliche, pflegerische oder andere Krankenhausmitarbeiter sozusagen im Blut oder im Rahmen ihrer Ausbildung gelernt haben. Aber ganz wichtig, weil sonst da unter Umständen ein Fass geöffnet wird, was ganz schwierig wieder dicht zu halten ist. Ich betreue seit vielen Jahren, seit 13, 14 Jahren die Uniklinik in Mainz. Sie kennen vielleicht die Schadenfälle, die es in Mainz vor 2-3 Jahren gegeben hat, mit 3 Babys, die da verstorben sind. Und wo es ganz wichtig war, eben bevor die Presse da eigentlich überhaupt Kenntnis von hatte, in die Öffentlichkeit zu gehen, das darzustellen, den Kenntnisstand darzustellen, nicht nach anderen Schuldigen zu suchen, sondern zu sagen, wir müssen jetzt erstmal erkennen, was hier passiert ist. Wir sehen jetzt nicht die Schuld irgendwo außen, sondern wir versuchen jetzt intern erstmal zu ermitteln, was passiert ist und werden dann schnellstmöglich in Pressekonferenzen das darstellen, unseren Kenntnisstand darstellen, hat dazu geführt, in dem Fall als Beispiel, dass die Klinik, auch bevor nachher das Ergebnis da war, dass die Klinik an diesen Schäden gar nicht unmittelbar beteiligt war, sondern dass es ein Zulieferproblem bei den Ernährungslösungen gab, dass aber gleichwohl ein großes Vertrauen da war und dass zu keinem Einbruch zum Beispiel bei der Belegung in der Klinik, insbesondere auch in der Kinderklinik, geführt hat. Und deshalb wichtig, Krisen vordenken und steuern, nicht abwarten, bis es passiert ist, sondern selbst schon Strukturen festzulegen, wer ist für uns in einem Krisenteam, wie sind unsere Kommunikationswege, wer ist unser Sprecher, wer tritt nach außen auf, wer ist für die Pressearbeit zuständig, wer ist für die interne Aufarbeitung zuständig und dort entsprechend Kompetenzen auch im Sinne von Simulationen einzuarbeiten, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie sonst das Problem haben, dass die Krise sie überraschen wird und sie nur noch am Reagieren und nicht mehr am Steuern, am Agieren sind. Zusammenfassend vielleicht, und da haben wir schon eigentlich die wichtigsten Punkte auch strukturiert niedergelegt, haben Sie von der Plattform Patientensicherheit die Broschüre, wenn etwas schief geht, kommunizieren und handeln nach einem Zwischenfall. Das ist ein Konsensuspapier der Harvard-Spitäler, die dort auf einem längeren Konsensprozess heraus auch ein Arbeitspapier erarbeitet haben, wo sie hier nur eine Darstellung, eine kurze Zusammenfassung von Überschriften haben, von Empfehlungen, die sehr detailliert dort niedergelegt sind. Wie gehe ich damit um? Wie denke ich das vor? Wie bereite ich mich vor? Das können Sie über die Plattform Patientensicherheit hier in Österreich downloaden. Sie können sich das auch bestellen und zukommen lassen. Mit Sicherheit sehr wertvoll, um eine Struktur zu haben. Wie gehe ich damit um, wenn etwas schiefgegangen ist? Das ist also eine sehr tiefgehende Arbeitsgrundlage, die man nutzen kann. Zusätzlich vielleicht von dem Aktionsbündnis Patientensicherheit die Broschüre Reden ist Gold, die auch zum Beispiel wie hier diese Checkliste Arbeitshilfen einerseits anbietet, aber andererseits auch an praktischen Beispielen, da ist auch zum Beispiel dieser Mainzer Fall drin aufgearbeitet, darstellt, wie sollte man in der Kommunikation mit dem Patienten, mit Angehörigen, aber auch mit der Öffentlichkeit umgehen, wie sollte man in der Kommunikation mit seinen Mitarbeitern umgehen. Ganz schlechte Situation, wenn die Mitarbeiter aus der Presse wahrnehmen, bei uns im Haus hat es ein Problem gegeben, sondern auch da eine offene, transparente Umgang, soweit er möglich ist, das ist natürlich durchaus auch an Grenzen gebunden, umzusetzen. Ja, aus meiner Sicht sollte das eine kurze Darstellung sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie an Schadenereignissen, die jetzt so fulminant dramatisch sind, dass sie davon verschont bleiben. Aber sie müssen wissen, wo Menschen arbeiten, entstehen, werden auch Fehler gemacht. Und in dem Bereich, in dem sie arbeiten, können auch kleinere Fehler oder die Verkettung kleinerer Fehler zu sehr gravierenden Konsequenzen führen. Und so muss man sich also auch damit auseinandersetzen, wenn etwas schief geht. Hier jetzt etwas im Sinne Umgang mit einem Schaden, vielleicht da noch die Brücke zu dem Vortrag vor meinem, war für mich ganz bedeutsam und wichtig, auch der Umgang eben mit Fehlern, mit dem Thema Critical Incident Reporting, mit dem Thema Morbiditäts-, Mortalitätskonferenzen und Ähnlichem, dort in den Kliniken etwas zu implementieren, frühzeitig, also proaktiv sozusagen zu lernen, bevor tatsächlich der Schaden passiert ist und damit Schadenprävention zu leisten, damit sie gar nicht sich zu tief mit dem Thema auseinandersetzen müssen, wenn etwas schiefgegangen ist. Herzlichen Dank.